Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie herzlich. Heute gibt es drei Themen, die ich kurz behandeln möchte. Erstens Rumänien und das Demokratieverständnis der EU. Zweites Thema, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner merkt etwas, es geht um Syrien. Drittes Thema, Bundeskanzler Olaf Scholz, auch liebevoll Scholzomat genannt, stellt die Vertrauensfrage im Bundestag. Beginnen wir mit Rumänien. Es gab eine Präsidentenwahl am 24. November. Kein Kandidat bekam die absolute Mehrheit. Es war also eine Stichwahl geplant. Der Sieger der Wahl mit den meisten Stimmen bekam 23%. Dann gab es zwei Kandidaten mit jeweils 19%, einen mit 14 und auch noch 9 weitere Kandidaten mit weniger Stimmen. Der Sieger Georgescu, parteilos, ist laut Wikipedia ein Rechtsextremist, also Nazi. Das thüringische Landesamt für Verfassungsschutz würde gesichert rechtsextremistisch sagen. Wenn man wissen möchte, warum Georgescu Nazi ist, werden zwei Gründe geliefert. Erstens, Georgescu möchte keinen Krieg gegen Russland. Zweitens, Georgescu war gegen die Corona-Maßnahmen, wollte also die Grund- und Bürgerrechte gegen totalitäre Übergriffe des Staates verteidigen. Er wird auch mit Robert Kennedy Jr. verglichen. Als ich Schüler war, erzählte man mir im Geschichtsunterricht, dass die braunen Sozialisten Krieg gegen Russland geführt haben und dass die Grund- und Bürgerrechte nicht verteidigt, sondern abgeschafft wurden. Jetzt ist also das glatte Gegenteil Nazi, oder was? Ich verstehe das nicht. Entweder ich habe im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst, oder die Wahrheit wird von der derzeit herrschenden Klasse geleugnet und verdreht. Naja, es ist lustig, irre, bekloppt, suchen Sie sich etwas aus. Platz 2 bei der Wahl belegte eine Elena Lasconi. Ihre Partei ist im EU-Parlament mit der Partei von Emmanuel Macron verbrüdert, also möglicherweise eine EU-Marionette. Platz 3, der Sozialdemokrat Simeon, derzeit Ministerpräsident und Regierungschef von Rumänien, vermutlich ebenso eine EU-Marionette. Dann geschah etwas Seltsames. Der Verfassungsgerichtshof erklärte am 6. Dezember die Wahl für ungültig, ordnete eine Wahlwiederholung an. Die Begründung ist abenteuerlich. Auf der Plattform TikTok sei Georgescu ungewöhnlich gut dargestellt worden. Das muss das Werk von Putin gewesen sein. Putin hat demnach die Wahl manipuliert, quasi gefälscht. Das geht natürlich gar nicht. Das ist aber so absurd, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Tatsächlich sind Rundfunk und Massenpresse in Rumänien fest in der Hand des links-woken Westens, propagieren also Dinge wie den Klimaschwindel, den Corona-Schwindel, propagieren den Krieg und so weiter. Vor allem die Auslandsrumänen, die sich nur übers Internet informieren konnten, konnten viel vorurteilsfreier urteilen und wählten überwiegend Georgescu und nicht die EU-Marionetten. Schlimm ist die Annullierung der Wahl, vor allem für die knapp zweitplatzierte Lasconi. Sie hätte vermutlich die Stichwahl gewonnen, weil sich alle gegen rechts verbündet hätten. Jetzt werden aber die Karten neu gemischt. Ich vermute, man wollte demonstrieren, dass die westlichen Machtzirkel sich alles erlauben können. Selbst Wahlen darf man annullieren, ohne dass irgendwen von Relevanz das interessiert oder jemand sich beschwert. Für mich macht das vor allem eines deutlich. Die EU ist ein heuchlerischer Laden ohne Prinzipien. Da wird gefaselt von Demokratie und von westlichen Werten. Und wenn es einmal darauf ankommt, dann schaut man weg, man pfeift drauf. Erbärmlich. Nächstes Thema, Syrien. Auch hier wird gelogen. Angeblich gab es dort einen Bürgerkrieg. Der Machthaber Assad wurde von den Bürgern vertrieben. Dem ist natürlich nicht so. Es gab keinen Bürgerkrieg. Warum nicht? Dazu muss ich etwas ausholen. Hafiz al-Assad, der Vater des bis vor kurzem herrschenden Bashar, errichtete im Jahr 1970 in Syrien eine sattelfeste Diktatur. Es gab mehrere Geheimdienste, die nicht nur die Bürger ausspionierten und überwachten, sondern sich auch gegenseitig kontrollierten. Unter diesen Umständen war es ganz schwer möglich, überhaupt nur im Ansatz eine Opposition aufzubauen. Als Nachfolger des alten Assad war der ältere Sohn Basil vorgesehen. Er galt als Hardliner, aber er starb bei einem Autounfall. Bashar war ursprünglich gar nicht für ein Regierungsamt vorgesehen, er galt als viel zu weich. Nach dem Tod des Bruders wurde er dann aber geholt und als Nachfolger ausgebildet und im Jahr 2000 nach dem Tod des Vaters übernahm Bashar. Die Diktatur blieb stabil. Bashar wurde weitgehend akzeptiert und verstand es, wie sein Vater, keine Opposition aufkommen zu lassen. Syrien hat eigentlich keine besondere Bedeutung. Das Wertvollste ist vermutlich die Lage zwischen dem Westen und dem Nahen Osten. Zum Beispiel ist das größte bekannte Erdgasvorkommen ein riesiges Feld im Persischen Golf. Sowohl Katar als auch der Iran können das Feld anbohren und das Gas absaugen. Wer zuerst absaugt, hat gewonnen. Das Problem, das Gas kann man nicht in beliebigen Mengen verkaufen. Es fehlt eine Pipeline. Doch die Pipeline muss durch Syrien verlaufen. Syrien ist deshalb von geostrategischer Bedeutung. Es geht um viel Geld. Assad zu bestechen hat vermutlich nicht funktioniert. Also musste man ihn loswerden. Einen Bürgerkrieg anzuzetteln ging auch nicht. Es gab keine Opposition, also schleuste man islamische Fanatiker ein. Diese Terroristen kamen ins Land und wurden unterstützt vom Ausland, vor allem logistisch. Wer genau die Terroristen wie unterstützt hat, ist nicht zu 100% klar. Es gibt aber starke Verbindungen nach England und auch die Türkei. Und die Vereinigten Staaten haben Interessen verfolgt, möglicherweise auch Israel. Trotzdem gelang es Assad mit Hilfe der Russen, die Terroristengruppen zurückzuschlagen und Syrien scheinbar zu befrieden. Doch die Islamisten gaben wohl, wie wir jetzt wissen, nie auf und konnten dann doch noch von der Öffentlichkeit völlig unbemerkt Syrien erobern und die Assad-Diktatur beenden. Dass die Geduld der Islamisten und ihrer Geldgeber Erfolg hatte, ist auf mehrere Umstände zurückzuführen. Die Russen konnten nicht mehr helfen, denn sie sind mit der Ukraine beschäftigt. Die syrische Armee ist außerdem ausgedünnt. Viele Wehrpflichtige sind einfach nach Deutschland abgehauen. Das syrische Regime war ausgelaugt, Assad vielleicht auch amtsmüde. Wie es jetzt mit Syrien weitergeht, ist unklar. Man muss davon ausgehen, dass eine neue Diktatur installiert wird. Für die Menschen dort wird es vermutlich nicht besser, sondern eher schlechter. Ob die westlichen Geldgeber der Terroristen ihre Ziele erreichen, halte ich ebenso für fraglich. Die Islamisten sind unberechenbar. Manche der AfD sagen jetzt, jetzt können die syrischen Migranten ja alle zurück nach Syrien. Doch diese Aussage ist natürlich unsinnig. Denn die katastrophale deutsche Einwanderungspolitik ist das alleinige Werk hiesiger Deutschlandzerstörer und hängt überhaupt gar nicht davon ab, welcher Diktator gerade in Damaskus residiert. Das Weltsozialamt Deutschland muss beendet werden und dann werden auch viele freiwillig in ihre Heimat zurückgehen. Das nennt man Remigration. Außerdem muss man zusätzlich bei eingewanderten Gewalttätern konsequent abschieben, und zwar ohne Rücksicht auf die Zustände im Heimatland. Der Machtwechsel in Syrien ist also irrelevant. Letztes Thema, Olaf Scholz stellt am 16. Dezember die Vertrauensfrage. Scholz hat keine Mehrheit im Parlament, er wird das Vertrauen nicht bekommen. Bei der Abstimmung, das wird einige wundern, handelt es sich nicht um eine Personalfrage, sondern um eine Sachfrage. Anders wäre es bei einem konstruktiven Misstrauensvotum, wo nicht nur der Kanzler abgewählt, sondern gleich ein neuer Kanzler gewählt wird. Das wäre eine Personenwahl. Diese Wahl wäre dann zwingend geheim. Doch bei der Vertrauensfrage geht es nicht um Personen, es geht um Vertrauen. Und hier wird niemand gewählt. Die Abstimmung ist also offen. Sie ist in diesem Fall sogar immer namentlich. Das heißt, es wird genau protokolliert, wer wie abstimmt. Vor diesem Hintergrund ist es nahezu ausgeschlossen, dass ein Abgeordneter einer Nichtregierungsfraktion Scholz das Vertrauen ausspricht. Das wäre blamabel, das wäre gegen die eigene Parteilinie und das wäre auch dem Wähler nicht vermittelbar. Trotzdem hat der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl erklärt, für Scholz stimmen zu wollen, weil bei einer vorgezogenen Neuwahl er fürchtet, dass Merz von der CDU Kanzler werden könnte und Deutschland dann in einen Krieg führen würde. Das Argument ist aber nicht besonders stichhaltig, weil Merz ja frühestens im März zum Bundeskanzler gewählt werden könnte. Dann ist der Krieg in der Ukraine vermutlich längst beendet und Deutschland nimmt auf internationaler Bühne niemand mehr ernst. Die Aussage von Pohl kam aus der Emotion heraus, weil Pohl das Kriegsgebrüll von Grünen, CDU und FDP nicht ertragen kann. Ich gehe aber davon aus, dass Pohl trotzdem nicht mit Ja stimmen wird. Und falls doch, es spielt gar keine Rolle. Die Kanzlermehrheit bekommt Scholz in gar keinem Fall. Also Scholz wird die Vertrauensfrage geplant verlieren und dann Steinmeier bitten, das Parlament aufzulösen. Der wird das machen und am 23. Februar 2025 gibt es dann Bundestagswahlen. Die CDU will unbedingt Schwarz-Grün, falls diese Konstellation die Mehrheit im Parlament stellen kann. Habeck bleibt dann Wirtschafts- und Klimagedönsminister und Annalena bleibt Außenministerin. Wir können also weiter lachend unter dem Tisch liegen, wenn Baerbock mal wieder Bockmist spricht. Früher hieß es, ein Außenminister vertritt Deutschland im Ausland. Heutzutage blamiert Baerbock sich und ihre Wähler im Ausland. Mit Deutschland geht es dann erst einmal noch ein bisschen bergab. Wenn die Wähler das so wollen, dann ist das so. Es ist aber kein Grund zum Verzweifeln. Bleiben Sie standhaft, dann machen Sie alles richtig. Vielen Dank für Ihr Ohr.